Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts. Wir haben uns wieder versammelt nach einer kurzen Unterbrechung, um über Filme zu reden, egal welchen Alters, Hauptsache der andere Idiot auf der anderen Seite des Mikrofons kennt sie nicht. Und neben mir, Matze, ist dabei.
Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt einen Wrestling-Podcast machen, aber der andere hier natürlich wie immer. Moin.
Hallo. Öfter mal was Neues.
In der linken Ecke.
Ja,
mit einem Scheißfilm Deluxe.
Nachdem ich beim Play Festival das Rock and Wrestling verpasst habe, weil ich zu fertig war, musste ich das irgendwie anders wieder kompensieren.
Ich dachte, das hast du schon samstags dann kompensiert auf der Aftershow-Party.
Ja, das war aber nur das Verhalten der Fans. Ah, ich musste okay. Ja noch das im Ring musste ich ja noch irgendwie anders.
Verstehen.
Anders simulieren.
Du musstest noch deiner Leidenschaft zu epischen Ansagen frönen.
Es ist, also ja, also ich finde epische Ansagen schon sehr, sehr gut.
Das geht,
ja. Muss man einfach viel häufiger mal machen. Ja. Auch wenn man irgendwo in den Supermarkt kommt. Einfach irgendwie, und jetzt kommt der Porree. Irgend sowas.
An Kasse 3 fällt das Kind, die Menge lacht.
Und es steht wieder auf, wer hätte es gedacht? Nein,
das
er müsste einfach liegen bleiben.
Das hat sogar gereimt. Du alter Fuchs, das passt heute zur Folge.
Ja, Mann. Das war gar nicht geplant. Natürlich. Wir haben heute wieder zwei sehr, sehr weit auseinander liegende Filme dabei.
Wohl wahr.
Und ja, André, du fängst an mit ein wenig Hochkultur.
Deinem süffisanten Grinsen zu urteilen, weiß ich genau, dass du weißt, was jetzt kommt, aber ich freue mich schon sehr.
Deine Tweets gestern waren schon gut.
Ja, ich musste ein bisschen live mitgehen, sonst.
Aber nicht annähernd so schlimm wie bei Kartoffelsalat damals.
Das stimmt. Das
war
aber
ein sehr lustiger Abend.
Das ist aber auch wirklich auch schwer zu toppen. Du hast mir gegeben ein Mitsommernachtstraum oder auch im Original Midsummer Night's Dream von 1999. Regie geführt Michael.
99, oder?
99, ja. Achso. Was habe ich gesagt?
90.
Nee, 99. Dann habe ich mich verplappert. Sorry. 99, Regie Michael Hoffman. War mir tatsächlich gar nicht so geläufig jetzt irgendwie. Ich kannte nur seinen glaube ich, seinen zumindest populärsten Film, zumindest laut Letterboxd, beim Namen The Best of Me von 2014, glaube ich. Das war der einzige, den ich von ihm jetzt schon mal gehört hatte. Die anderen sagen mir alle gar nichts oder zumindest ja nichts dabei, was ich jetzt gesehen habe. Kennst du was anderes von ihm?
Nee, aber jetzt muss ich an den Foo Fighters Song Best of You denken.
Das ist ja okay. Immerhin hat er irgendwas erreicht. Ja, so ist irgendwie One Fine Day, Soapfish, Gambit. Sagt mir wirklich alles tatsächlich nichts.
Gambit, der X-Men-Film, der seit
ja, genau.
Wie vielen Jahren auch immer noch kommen soll.
Nee, 2012 Gambit mit einem Löwen auf dem Plakat.
Ah, schön. Nee, also sagt mir absolut gar nichts.
Oh, mit Alan Rickman. RIP. Das finde ich sad. Ja, also wie gesagt, das ist nicht irgendwie der meistbeschriebenste Regisseur. Und ja, was ist es? Es ist eine Verfilmung, Adaption. Das ist eher schon eine Verfilmung eigentlich.
Viel wird nicht geändert.
Genau, also es ist schon eher eine Verfilmung von Shakespeares gleichnamigem Stück. Und ja, kann man direkt mal auch vorwegnehmen, schon mal hochkarätig besetzt.
Ich war so verwirrt, als ich mir den jetzt nochmal angeguckt
hatte.
Da war
ich wirklich jetzt sehr überrascht erstmal. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also irgendwie Rupert Everett in der Hauptrolle, Calista Flockhart, Kevin Klein, Michelle Pfeiffer, Stanley Tucci, Christian Bale, Sophie Marceau, Anna Friel, Dominic West, Max Wright, Sam Rockwell, what the fuck?
Ja,
allein die Rolle so, what the hell ist los, Leute?
Aber vor allen Dingen, Sam, hast du ihn auf Deutsch geguckt, ne?
Ich habe ihn bei Prime geschaut, weil du ja keinen Disc hattest und auf Prime war er leider nur auf Deutsch und auf SD, weil es keine HD-Version gibt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gucke wieder 99 eine DVD.
Ich Vielleicht kriege ich das gerade falsch rum, aber Sam Rockwell hat die eigene, in diesem Film die Synchronstimme von Christian Bale. Es ist super absurd.
Echt?
Ja.
Das ist mir jetzt nur aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, ich habe es tatsächlich verpeilt, wer es war. Einer der Charaktere hat auch die Synchronstimme von Bill Murray.
Sehr gut.
Das war auch super weird, weil ich die ganze Zeit Bill Murrays Stimme halt im Kopf hatte, aber es war nicht Bill Murray, da war ich verwirrt. Ja, jedenfalls, auf jeden Fall hochgradig besetzt. Ich war wirklich ein bisschen erstaunt. Auch wenn ich teilweise zweimal hingucken musste, weil man nicht alle Charaktere bzw. alle Schauspieler sofort erkennt, weil sie hinter irgendwelchen ominösen Masken stecken mit Hörnern, Feen, Gesichtern und anderen komischen Gewächshäusern auf dem Kopf. Und ich lese erstmal den Text aus der, die Beschreibung aus der UFDB vor, wie wir es handhaben, weil ja keine Disc vorliegt, um mal zu schauen, worum es denn geht.
Lassen Sie sich zu der Entdeckung einladen, dass man nur eine heiße Nacht braucht.
Bin ich nicht dein Gemahl?
So muss ich wohl dein Weib sein.
Vier durcheinandergeratene Liebende.
Ich liebe dich. Bei meinem Leben, ich tu's. Ich sag, ich lieb dich mehr als er.
Einen übermütigen Kobold.
Die Toskana, Ende des 19. Jahrhunderts. Inmitten einer geheimnisvollen Welt voller Feen und Waldgeister erleben mehrere Liebespaare die amoröseste Verwicklung. Im Auftrag des Elfenkönigs Oberon hat es ein gewitzter Gnom auf die Liebenden abgesehen und verursacht mithilfe seiner magischen Liebestropfen ein unbeschreibliches Gefühlschaos.
Ich hab's nochmal rausgeholt. Sam Rockwell hat die Synchronstimme von Matt Damon.
Ah, okay.
Und Dietmar Wunder spricht Christian Bale, der eigentlich Adam Sandler oder Don Cheadle.
Stimmt.
Und eigentlich halt auch Sam Rockwell spricht.
Stimmt. Ja, das ist mir aufgefallen. Und halt, wie gesagt, irgendwer spricht noch mit der Stimme von, die normalerweise Bill Murray hat. Ich weiß nicht, wie das ist in Deutsch, wie der heißt.
Nee, ich weiß es gerade auch leider nicht. Aber das habe ich, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, ja, war das echt so. Also rein synchrontechnisch.
Kennst du ihn auch im Original?
Nee.
Okay.
Aber rein synchrontechnisch mega Abfuck. Aber ziemlich witzig irgendwie.
Ich stelle mir im O-Ton, glaube ich, anstrengend vor. Also noch anstrengender als so.
Ich werde ja, meine Verbindung zu dem Film werde ich ja nochmal schildern.
Ja, dafür hast du gleich sehr viel Zeit. Was habe ich erwartet? Machen wir es wie immer. Was habe ich erwartet? Ich habe nicht viel erwartet, weil ich da keinen Berührungspunkte.
Es wird gesnackt.
Matze hat, kurz bevor ich weitermache, Matze hat Kämsche mitgebracht. Kämsche-Kuchen sagte mir nichts. Denn ich habe, oder wir haben letztens gelernt, dass es was ganz Ur-Hamburgerisches ist. Ich komme aber nicht ursprünglich aus Hamburg. Und daher war mir das überhaupt nicht geläufig. Aber selbst du, du warst ja auch nicht bewusst, dass es tatsächlich traditionell Hamburg
ist. Ich wusste nicht, dass das so ein regionales Ding ist.
Ja.
Und ich hatte das bei Twitter rumgefragt. Und ich war doch sehr verwirrt. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was mitgebracht, damit André auch mal ein bisschen Hamburger Snack-Flair mitbekommt.
Ja, also es sind quasi so kleine, also sind hier so Snack-Minis in so einer Tüte, deswegen wird es jetzt immer rascheln, wenn man so da reinballert.
Tut mir leid.
Und da vielleicht auch ein bisschen crunched, also wenn ihr auf ASMR steht, heute ist eure Folge. Und es sind quasi so kleine, ja, wie so Kekse und naja, also sie schmecken wirklich sehr, sehr ähnlich eben wie Spekulatius, das sind so Zimtkekse.
Genau.
Und die einen sind Classic und die anderen sind mit Schoki. Mhm. Und wenn ihr das hasst, wenn Leute kauen, dann schreibt eine Mail an post@schaubefehl.de und beschimpft uns danach, wie sehr ihr das gehasst habt. Und dann lassen wir es in Zukunft sein.
Schreibt mir bei Twitter.
Aber sind ganz lecker auf jeden Fall, kann man empfehlen. Ich weiß gar nicht, kriegt man die in anderen Ländern, sag ich schon.
Kriegt man sie in diesem Saarland?
Genau, kriegt man die in anderen, weiß ich gar nicht. Gibt es die überregional?
Anscheinend ja nicht.
Ja.
Also,
falls ihr welche haben wollt, spendet uns 50 Euro an.
Nee, die Family von meiner Freundin hat dann, nachdem ich, da, so ist es überhaupt entstanden, ich habe die bei uns im Supermarkt gesehen, habe sie mitgebracht, weil ich die echt lange nicht mehr gegessen habe. Und meine Freundin war so, da Fug.
Was dies?
Ja, was ist jenes? Und dann habe ich ihr das halt erklärt. Da habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist tatsächlich was Regionales. Und dann haben ihre Eltern auch mal bei sich im großen Supermarkt geguckt, in Niedersachsen. Aber schon da gibt es die Dinger halt einfach nicht. Also ja, deswegen.
Also, wenn jemand nach Hamburg kommt, Kämschekuchen, gönnt euch.
Mega.
Mega, sagt Matze. Ich finde sie ganz gut. Aber wie gesagt, nicht viel anders als Spekulatius zugegebenermaßen. Egal. zurück zum Sommernachts-Albtraum, Traum. Was habe ich erwartet? Ich hatte keinen Bezug dazu, weil ich weder das, ich kenne das Stück nicht.
Ich dachte, du sagst jetzt Autor.
Ich kenne den Autor nicht. Ich kenne das Stück nicht. Ich kenne eigentlich gar nichts von Shakespeare. Ich bin da wirklich komplett unbewandert. Ich bin ja eher so ein Dummbatz, ne? Ich kenne ja so einen Quatsch nicht. Und nein, aber war mir auf jeden Fall nicht geläufig, so richtig, worum es da geht. Natürlich war es mir vom Namen bekannt, aber ich hatte keine Ahnung, was der Inhalt ist und was da wie und überhaupt. Ich hatte daher einfach eine Romanze, also eine Romantic, nicht mal Comedy, ich hatte wirklich mit Kitsch gerechnet, hoch 20. Einfach mit einem Liebesfilm, ich wusste nicht mal, wie er aufbereitet ist. Ich hatte einen Liebesfilm im Kopf irgendwie, vielleicht sogar mit irgendwie, ja, theatralischem Einschlag, wie auch immer. Und ja, was habe ich denn bekommen? Das Erste, was mir nach leider wenigen Minuten bereits aufgefallen ist, zu meinem Leidwesen, war, dass alle Dialoge in diesem Film auf Reimen aufgebaut sind. Und das ging mir leider bereits nach ein paar Minuten richtig, richtig krass auf den Sack. Ich bin halt überhaupt kein Theatermensch und sowas. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Es ist wirklich, wie gesagt, für mich, als ob mir jemand ins Ohr isst beim ASMR. So, da kriege ich irgendwie mit mir.
Aber es ist ja durchaus ein Unterschied, ob du jetzt kein Theater magst oder dieses Reim-Ding. Ich finde Lyrik zum Beispiel, Gedichte und sowas auch so echt uninteressant. Mhm. Was schwierig ist, wenn man Germanistik studiert. aber trotzdem, also das ist jetzt halt sehr viel gereimt ist oder fast durchgereimt. Hat ja wenig mit Theater zu tun.
Okay, dann muss ich es vielleicht anders ausdrücken. Ich verbinde Theater immer mit genau sowas.
Okay.
Ich gehe auch nie ins Theater. Ich war auch nie im Theater, glaube ich. Hm. Vielleicht einmal in der Schule oder so.
Wow.
Also jedenfalls, der ganze Film ist jeder Dialog basiert eben auf Reimen. Und das muss man auf jeden Fall erstmal sowieso mögen. Das ist nämlich wirklich ganz schön anstrengend. Zumindest kann ich das so sagen in meinem Fall, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Und dementsprechend erneut angenervt war ich leider auch schon nach kurzer Zeit und musste wirklich mich sehr darauf konzentrieren, diesem Film zu folgen. Naja, also im Endeffekt, der Kern ist ja trotzdem dann eben meine erwartete Liebesgeschichte. Es geht ja um das in adligen Paar, das quasi heiraten will, sind es Adlige, sind es auf jeden Fall.
Das wird nie so richtig klar. Also zumindest ein bisschen höher gestellt als jetzt der gemeine Pöbel.
Genau. Und die möchten halt heiraten. Und der Film hat ja quasi verschiedene Handlungsstränge, sage ich mal. Es gibt einmal diesen Hauptstrang eben mit der Heirat oder der geplanten Hochzeit dieses Paares. Dann gibt es eben,
Ich komme gerade nicht drauf, wie der Oberbabo hieß.
Das habe ich auch eben noch vorgelesen.
Also
Oberon.
Nee, Oberon ist der König der Elfen. Verdammt. Sie hieß Hippolyta, das weiß ich noch. Er ist letzten Endes halt auch relativ unwichtig.
Demetrius?
Nee, Demetrius und Lysander sind die beiden Liebenden.
Genau, sind die Liebenden. Ich weiß, ich hab's echt verfeilt. Ich sag ja. Theseus?
Ja, Theseus.
Ist es. Genau, Theseus.
Theseus und Hippolyta wollen heiraten.
Genau. Und das ist ja der Einhandlungsstrang und die sollen ja zum oder wünschen sich zur Hochzeit ja, dass dieses Stück aufgeführt wird, was dann eben wiederum im Wald von den Leuten geprobt werden soll. Siehst du, da fängt's schon an.
Die Handwerkergruppe,
ja, genau.
Um Zettel und oder so, um Kevin Klein und Sam Rockwell. Das sind eigentlich Handwerker,
genau.
Aber sie denken sich, unser Lehnsherr oder so heiratet, lass uns doch mal ein Theaterstück einstudieren und das vorschlagen, das bei der Hochzeit zu spielen.
Genau.
Und das ist dann so bei der Hochzeit, wir hätten jetzt gerne ein bisschen Unterhaltung, Theater bitte.
Ja, bitte spielen Sie auf.
Ja,
so ein bisschen. Sie gehen halt in den nahegelegenen Wald und um das da zu proben.
Genau.
So ist es. Und dann gibt's halt noch diesen Strang eben, wie gesagt, um diese Liebenden. Das ist einmal halt Christian Bale.
Ich hatte das nicht mehr auf der Pfanne. Wirklich nicht.
Was denn?
Dass Christian Bale da mitspielt.
Ja, das ist mega weird. Halt eben um Demetrius. Wie heißt die? Hermia?
Ja, Hermia und
Lysander.
Genau, und wie heißt die andere Frau?
Helena?
Ja.
Ja. Und dann gibt es halt diesen Handlungsstrang mit diesen vier Figuren und dann entsteht da ja so ein, das kennt man ja dann dort, das ist ja, also heute, da sieht man ja quasi, das ist ja das Ding, das ist das Einzige, was ich halt mag eben daran, man sieht immer, wo sehr viele bestehende, ja, heute sind es fast Klischees, da sieht man, wo man was herkommt. Es geht ja klassisch um klassische, so eine Kreuzbeziehung. So in den Falschen verliebt sein und
ja, genau.
Ja. Und das ist dann der nächste, der dritte Handlungsstrang im Endeffekt. Und ja, wenn du so willst, gibt's ja eigentlich im Grunde noch einen dann eben um Puck und diese Tropfen eben, diese Liebestropfen. Und wie gesagt, es fiel mir leider wirklich, wirklich schwer, diesem Film aufmerksam richtig zu folgen, weil diese Dialoge so unfassbar anstrengend waren. Weil die sind ja auch nicht dann straight, sondern ja, natürlich sehr verspielt und verkopft gern mal. Und ich fand das wirklich extrem anstrengend, wirklich einfach.
Dadurch, dass ich halt in der Oberstufe in der Schule halt Deutschleistungskurs hatte und halt im Theaterkurs war, waren wir dann halt auch ein paar Mal im Theater und you have seen nothing.
Also, das glaube ich dir gerne.
Wenn du dir die Räuber anguckst, und ich hatte das kurz vorher gelesen, und alle Figuren werden von insgesamt 3 Schauspielern gesprochen, hast du selbst überhaupt keine Ahnung, an welcher Stelle vom Stück sie gerade eigentlich sind. Dann wird's abgefuckt. Deswegen, ja die Dialoge,
ich dir.
Die Dialoge sind halt altertümlich.
Genau. Und dann hast du halt wieder diese 1000 Namen, die alle klingen wie irgendwie so Waschreiniger aus dem DM. Und dann musst du erstmal anfangen, da irgendwie einen Plan zu machen, so wer mit wem und hier und dann diese Kreuzbeziehung und überhaupt. Ich finde auch dann der Film ist ja sowieso, der ganze Look und das ganze Setting und das Set sind einerseits, fand ich die schon nicht so stark, also ganz, ganz interessant und auch irgendwie so ein bisschen märchenhaft ja auch gemacht, gerade eben dieser Wald. Wo dann eben diese ganzen Feenmagie dann wieder zukommt und so ein bisschen eben dieses Märchenhafte und dieses, ja, ich will es nicht übernatürlich nennen, so abgehoben ist es ja im Endeffekt gar nicht. Es ist so ein bisschen so faunenhaft, so eine Light-Fantasy-Welt, so ein bisschen bauen sie da auf. Dann hast du ja noch, wer ist die Königin der?
Titania.
Genau, Titania.
Ich hab's gerade auch nachgeguckt.
Die Namen, sorry. Und das ist ja alles schon sehr, sehr, so ein bisschen entrückt. Also du merkst halt, dass ich finde das schon krass, wie dieser Schnitt auch ist, so zwischen eben Athen, ist ja alles sehr bodenständig und eben. Und dann dieser Split in den Wald ist auch so, okay, was ist jetzt los hier? Das ist ein sehr krasser Split, den sie da auch rein von der Optik aufmachen eben. Mhm. Ich muss sagen, also ab dem Wald, wo es auch deutlich interessanter, finde ich, weil dann bricht das auch so ein bisschen auf. Dann fängt es auch an, erstmal deutlich lustiger zu werden. Du hast echt ein paar richtig, richtig lustige Szenen drin auf jeden Fall. Du hast sehr, dann wie diese crazy Charaktere, also Puck sowieso.
Puck ist mega.
Puck ist halt wirklich unfassbar, unfassbar quirlig und lustig. Das ist ein cooler Charakter einfach. Und dann eben dieser ganze Handlungsstrang eben mit diesen Liebestropfen, aus dem dann eben ein völliges Tuvabo entsteht, weil, wie ist das? Du sollst es in die Augen tropfen.
Und das Erste, was du siehst,
in den verliebst du dich.
Genau.
Und natürlich tropft das dann irgendwie den Falschen und die sehen dann die falschen Leute und verlieben sich in die Falschen und dann gibt's einen riesen Heckmeck und dann der Oberon ist dann stinkig und sagt, ey, Puck, biegt das mal wieder gerade und er muss dann ganze Zeit eben dafür sorgen, dass eben da die Richtigen wieder irgendwie in die Arme fallen. Dann hast du ein paar irgendwie ganz weirde Erotik-Szenen, nenn ich's mal, ganz vorsichtig. Ich werde Batman auf jeden Fall mit anderen neuen Augen sehen, jetzt, wenn ich mal wieder Dark Knight gucke. Christian Bale ist wirklich ein bisschen cringe in der Rolle. Ja, also die verhalten sich dann schon irgendwie so kleine Sexbestien da im Wald so ein bisschen.
Es ist halt unfassbar erotisch aufgeladen, das ganze Ding.
Genau, also und spätestens ab der Hälfte, wenn die sich dann irgendwie so halbnackig in den Wald jagen und von wegen ganze Zeit irgendwie so, oh, du verlockst mein Genital und sowas irgendwie. Also das ist schon ein bisschen weird. Und dann in diesem Setting, das ist so wirklich, ich musste so ein bisschen so an Furries denken oder so.
Das kommt aber auch nur mal durch Titania und Zettel.
Ja, also. Das stimmt.
Das ist einfach mega.
Also das war schon wirklich ein bisschen weird auf jeden Fall. Da so it escalated quickly. Und naja, dann löst sich halt das Ganze natürlich irgendwie auf und dann hast du eben diesen. Also dann begleitest du halt noch diese Proben, eben weil du ja sagst, eben genau, das sind Handwerker, das heißt, die sind natürlich keine Theaterschauspieler, die sind keine geübten Schauspieler am Hof, sondern sie versuchen eben das irgendwie bestmöglich zu machen und seien es angefangen von den Kostümen bis hin eben zur Performance. Und das ist schon alles irgendwie ganz lustig so. So richtig gecatcht hat es mich ganze Zeit irgendwie nicht. Und weil es war auch alles so ein bisschen billig irgendwie. Also ich finde, also du siehst im Film schon knallhart die 90er an. Aber wenn ich jetzt auch mal wieder mit so einem zum Beispiel, mit Andre the Giant.
Ach, nicht mein Lieblingsfilm, habe ich auch kurz vorher erst gesehen, Braut des Prinzen,
genau. Wenn ich mit sowas vergleiche jetzt irgendwie, ne, der irgendwie aus derselben Zeitspanne ja so ein bisschen stammt.
Älter.
Ja, ja, älter, aber selbe Zeitspanne, sage ich mal im Großen und Ganzen. Aber er hat denselben Vibe, also er hat irgendwie denselben Look. Mhm. Aber dagegen wirkt zum Beispiel, jetzt finde ich halt jetzt hier der Sommernachtstraum irgendwie nochmal irgendwie cheesiger. Also der hat irgendwie, ich finde ihn nicht so stilsicher. Sagen wir es so, ich finde Sommernachtstraum nicht stilsicher.
Ich würde spontan sagen, dass es sogar gewollt ist.
Okay.
Denn alle Szenen, die in, ich sag mal in Anführungszeichen, Athen spielen,
ja,
die sind unfassbar hochwertig. Also das ganze Set am
das
Schloss
stimmt.
Und alles,
ja, stimmt,
und wenn Zettel und so. Und sobald sie in diesen Wald kommen, in dem ja dieses ganze märchenhafte, traumhafte, mhm, das heißt ja auch ein Midsommernacht-Traum, dann wird's halt doch eher, ja, doch schon sehr theaterhaft. Und mhm, halt, man sieht einfach, dass es Props sind. Und man sieht, es gibt auch gar nicht so viele Schauplätze im Wald.
Nee, das stimmt.
Also es sind 3 oder 4.
Ja, ja.
Und ich denke schon, dass es durchaus so gedacht war.
Okay.
Dass man dann dieses, wie du schon meintest, dieses sehr Entrückte einfach hat.
Ja. Nee, okay, macht Sinn. Macht schon Sinn, gebe ich dir recht. Hat bei mir irgendwie nicht, ist bei mir nicht angekommen. Ich fand das irgendwie billig. Wenn ich es jetzt so sehe, ja, okay, dann verstehe ich es vielleicht an einem anderen Blickwinkel, hast du recht. Aber es ist bei mir einfach rein beim Zuschauen, war es mir irgendwie zu billig.
Sag ja, ist ja okay.
Und aber das reicht, das komplett recht. Nämlich, das meine ich mit dem Bruch, weil sobald dieser ganze, eben dieser Waldpart, der dann wirklich auch den Hauptteil des Films ja auch ausmacht, sobald der dann eben wieder bricht und es geht dann am Ende nämlich wieder zurück nach Athen, nämlich dann, wenn quasi die Liebenden sich alle so gefunden haben, wie sie es eigentlich sollten, und Puck alles berichtigt hat und dann eben auch das Theaterstück aufgeführt werden soll, denn dann gibt's ja im Endeffekt, ja, ich spoiler jetzt, weil Film ist alt und ist auch echt scheißegal im Endeffekt.
Das Stück ist aus dem 17. Jahrhundert.
Genau, also wenn ich jetzt für den Spoiler beschwert, dem haue ich persönlich einen dicken Shakespeare auf die Glocken. Im Endeffekt dann gibt's ja eine Triple-Hochzeit dann, ne, weil sich dann alle gefunden haben, nachdem sie im Wald zu Sexbestien wurden. Und dann soll eben das Stück aufgeführt werden. Und das ist halt wirklich nochmal ein Highlight. Und das ist, glaube ich, auch mein Highlight des Films tatsächlich dann. Weil das ist halt wirklich so lustig. Wenn sie da auch so, dann, alle sitzen da, weil, wie du sagst, dann auch die Kulisse, dieses Haus, dieses Opernhaus oder was ist das? Dieses
Schauspielhaus. Sieht halt geil aus.
Genau, sieht toll aus. Wie sie auch alle dann da sitzen, natürlich dann schön geschniegelt und nachdem sie sich eben noch halbnackt in Blättern gewälzt haben im Wald. Und dieser Bruch dazu ist halt wieder so krass irgendwie. Aber das war irgendwie ganz, das mochte ich irgendwie ganz gern. Und ich musste ein bisschen irgendwie an die G20-Ausschreitungen denken, als so auf den Straßen so der Riot herrschte und in der Elbphilharmonie haben sich alle zu klassischer Musik irgendwie einen reingeschnöselt. Das ist so, das Bild hatte das irgendwie. Dann sitzen sie da alle und dann sollen ja das Stück aufführen und es ist natürlich, wie es kommen muss, so, es geht halt alles irgendwie schief, aber halt nicht ohne, dass es irgendwie Charme hat und alle finden es irgendwie trotzdem cool.
Ja.
Und das fand ich halt ganz niedlich so irgendwie, wenn dann
gut
halt
geschienen Mond.
Genau, irgendwie mit der von wegen so, oh, das ist die die beste Wand, die ich je gesehen habe. Oder so, wo der eine einfach so eine Wand spielt und da ganze Zeit immer gegen rennt und so. Und eben Sam Rockwell auch mit der Performance, das ist halt ultra lustig. Oder dann, wer ist das? Der immer stirbt und aber immer wieder aufsteht und alle sind schon voll genervt.
Ist das Zettel?
Das ist Zettel, oder?
Ja. Also Kevin Klein.
Ja, genau. Wie er sich immer dann irgendwie selbst richtet und wieder aufsteht und sich das Schwert nochmal irgendwo anders reinsteckt.
Nein, sie haben es falsch verstanden.
Genau, und dann vergesst ihr auch alle ihren Text und von rechts immer der Souffleur so, kriegt schon voll die Krise. Aber alle finden es irgendwie trotzdem geil und applaudieren und so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das fand ich ganz niedlich so. Ich fand das schön, dass der Film dann auch quasi diesen Einsatz gewürdigt haben, den sie da gemacht haben. Ich hätte das halt total asozial zum Beispiel gefunden, wenn wenn es wirklich schnöselig geworden wäre und alle dann so, oh, was soll denn das jetzt hier? Lasst sie in den Kerker werfen, dafür, dass sie die Schauspieler können. Nee, aber der macht das ja wirklich, der löst das ja sehr charmant irgendwie auf. Und das mochte ich tatsächlich. Das war, glaube ich, wirklich, sage ich meine, ich glaube, das Ende war dann mein Highlight. Da konnte ich am meisten mit relaten dann in dem Moment. Ja, ey, wie gesagt, mein Fazit ist jetzt nicht überraschend. Ich konnte mit dem Film leider wirklich nicht viel anfangen. Es ist einfach voll nicht mein Stil. Sowohl sprachlich als auch von die Geschichte hat mich auch irgendwie überhaupt nicht gecatcht oder so. Also es war mir irgendwie alles auch ein bisschen Latte. Wie gesagt, ich gebe dem so ein paar Sachen. Auch wenn es billig wirkt, finde ich diesen Waldpart durchaus stilistisch irgendwie interessant. Und die haben das schon irgendwie.
Ist halt auch einfach witzig.
Gut gelöst, genau. Das wollte ich gerade sagen. Er hat wirklich ein paar schöne, lustige Momente. Das kommt vor allem dadurch, dass der Cast, der zwar hochkarätig ist, ich meine, noch nicht alle waren zu 99, waren da, wo sie heute sind, ganz sicher nicht. Aber du merkst trotz des Casts, jeder hat da irgendwie, also jeder nimmt sich da nicht zu ernst. Mhm. Jeder hat auch Bock, so ein bisschen sich selbst ein bisschen blöd zu machen in dem Film. Und das davon profitiert der so ein bisschen.
Alleine Rupert Everett als immer halbnackter Feenkönig, ja, der irgendwo sich immer nur so
rumräkelt. Ja, das ist ja. Das ist ja auch mal eine Prop, wie du gerade sagst, weniger Einstellungen. Da hängt immer nur, auf diesem Baumstamm und chillt sich da einen halbnackt rum und labert irgendeinen Bullshit. Nee, genau. Und ich glaube, davon profitiert der Film extrem, dass da keiner, der Schauspieler, sich zu doof ist, das mitzumachen und einfach dieses Ding durchzuziehen. Und das merkst du halt irgendwie. Und auch wenn da sicherlich nicht jeder irgendwie jetzt eine mega Performance abgibt, aber in diesem kleinen Filmkosmos, den er da aufbaut, funktioniert das aber. Und das ist echt cool. Und mein Highlight, glaube ich, rein schauspielerisch, war wohl, glaube ich, Sam Rockwell tatsächlich hier, muss ich sagen. Also den fand ich super.
Er hat halt nicht viel zu tun, ne?
Nee, aber gerade in dem Ende dann, finde ich, das fand ich mega. Und Christian Bale fand ich hier eigentlich auch wieder ziemlich nice. Also gerade auch, weil er eben halt wirklich hier so eine völlig abgedrehte Rolle irgendwie spielt.
Es ist halt so merkwürdig, wenn man sich so seine Filmografie ansieht. Ja. Der hat nie wieder sowas in die Richtung gemacht.
Ja, das stimmt.
Das ist super merkwürdig irgendwie, aber.
Das haben ja auch viele. Ich hab's ja getwittert, dass ich ihn gucke und auf Twitter irgendwie alle spielt ja Christian Bale mit. So. Ja. Also merkst du, ne? Ich glaube dir auch nicht, dass wir so viel auf dem Schirm haben wie den Film. Also gerade mit ihm.
Ja.
Aber ja, und das funktioniert aber eben. Und das hat es dann irgendwie so ein bisschen für mich dann doch eben irgendwie gerettet, sag ich mal. Aber ja, also von mir muss ich leider sagen, so keine Empfehlung, aber das ist einfach, oder das heißt, es ist keine Empfehlung. Gerade natürlich jetzt irgendwie, wer natürlich irgendwie da mit Shakespeare verbandelt ist. Ich kann es nicht beurteilen, ob das eine gute Verfilmung ist. Das musst du jetzt vielleicht einfach noch mal ein bisschen ausgraben. Ich sag mal so, sicherlich vom Inhalt her ist sie nah dran. Also es ist jetzt keine völlig fremde Adaption, der sich nur das Thema nimmt und dann was ganz Eigenes daraus macht. Also es ist schon eins zu eins mehr oder weniger umgesetzt. Und man muss halt wirklich, wie gesagt, klar, es ist schon ein bisschen kitschig, natürlich. Und es ist alles sehr, sehr verträumt und aber eben nicht ohne irgendwie ohne so einen charmanten Witz reinzubringen. Und der bringt dann nochmal so das Plus mit. Also wird der fehlende Humor, dann hätte er bei mir deutlich schlechter noch abgeschnitten, so irgendwie. Ich weiß nicht, wie das Originalstück da ist, ob das auch deutlich humoristisch ist oder nicht. Ja, ich war nicht so begeistert diesmal leider, aber ein weiterer Haken auf der Liste auf jeden Fall.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Letterboxd geschrieben habe. Weißt du, was meine Verbindung zu dem Ding ist?
Nee.
Wir haben das in der 10. Klasse gespielt.
Ah, okay.
Und
du musst, Theater. Entschuldigung, bevor du weiterfährst, du musst mir das gleich nochmal erklären mit den Fahrrädern, das habe ich nicht verstanden.
Das ist es nämlich. Dieser Film spielt halt in Italien, in der Toskana, in einer Stadt, die heißt Athena.
Ja, genau.
Das Originalstück spielt in Athen.
Ah, okay.
Und dieses Fahrrad ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Das kommt nie.
Kurz zur Erklärung: Der Film beginnt und es kommt eine Texttafel irgendwie, das kommen zwei Texttafeln, bla bla bla, ist das Jahr so und so. Und wie war das? Es wurden gerade die Fahrräder erfunden oder sowas, ne? Genau. Und ja,
mit der Puck chillt die gesamte auf seinem Fahrrad und fährt damit rum und blie und blau und blub und auch die Hauptfiguren.
Ja. Aber es hat überhaupt keinen Mehrwert.
Nein, überhaupt
genau,
nicht. Und es kommt halt auch überhaupt nicht im Stück drin vor.
Okay.
Es ist einfach egal und scheiße.
Also es hat der Film sich selbst ausgesucht.
Genau.
Und das hat aber auch keinen Mehrwert.
Nö.
Okay, verstanden.
Abgesehen von diesen beiden Dingern ist der Film extrem nah dran am Original.
Okay.
Also so wirklich. Wir haben den Film damals gesehen, als ich 16 war, vor 12 Jahren, haben wir den gesehen, wir haben das Stück adaptiert und uns darauf so ein bisschen vorzubereiten. Und seitdem habe ich den halt nicht mehr geguckt, habe den jetzt wieder gesehen. Ich konnte fast alles mitsprechen.
Krass, okay.
Weil sich diese Texte tatsächlich so in meinen Kopf gebrannt haben. Ich war Lysander.
Okay.
Also der Dominic West.
Das war doch mein Quest, genau.
Und alles das, was er gesagt hat, gerade am Anfang, wenn sie sich um, ich glaube, sie buhlen ja nicht um Helena, sondern um die andere.
Hey. Die Namen sind furchtbar.
Ja, aber ich find's halt irgendwie hat sich das ja doch in meinen Kopf eingebrannt. Gerade halt Lysander, Demetrius. Da buhlen sie drum. Und gerade dieser Anfang, weil ich den mit meinem Freund damals so häufig geprobt habe, war es einfach super krass, wie sich das in meinen Kopf gebrannt hat.
Hippolyta.
Hippolyta ist.
Ach nee, das ist ja wieder die andere. Oh Gott.
Das ist nämlich auch so eine andere Sache. Das ist das zweite, was der Film.
Titania und Hermia.
Genau. Nee, Titania ist die Göttin die Feen.
Quatsch,
Hermia ist Helena. Hermia und Helena.
Helena und Helena.
Das ist so. Aber auch schwierig.
Mein Gott.
der Name.
Den Film, ich merke schon, das muss man studieren, den Film.
Ja, so ein bisschen.
Ja. Ist ein bisschen wie, ich habe gerade The Tall Grass gesehen. So ist ungefähr der Name, alle drei. Aber da merkst du den Namen, weil sie alle 2 Sekunden gerufen werden.
Jason!
George!
Press X to Jason.
Ja.
Eine andere Sache, die der Film so ein bisschen abändert, man merkt es ihm noch an, aber hast du mitbekommen, was so das Problem ist zwischen Oberon und Titania?
Ja. Das müsste ich wieder.
Also das sind die Feen.
Genau.
Der Feenkönig und die Feenkönigin. Die beefen sich ja die ganze Zeit.
Ja, klar. Die sind wie so ein altes Ehepaar, das sich immer streitet.
Das Problem an der gesamten Geschichte, sie hat ihn mit Theseus betrogen und er sie mit Hippolyta. Das heißt, die beiden, die heiraten eigentlich.
Ah, die am Anfang. Die.
Genau. Ja. Und das ist nämlich auch so eine Sache, die wir dann in unserem Stück in der 10. Klasse
weil das, kam das raus im Film richtig?
Nicht wirklich. Es wird einmal ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt.
Ah, wow, okay. Dieses habe ich nie mitbekommen.
Und das ist halt auch so eine Sache, die Hippolyta ist halt im Originalstück eine Amazonin und möchte das eigentlich gar nicht. Aber die Hochzeit soll halt sein, um Frieden zu stiften. Und Sophie Marceau als Hippolyta, der sieht man das immer im Gesicht an, aber es wird nie so richtig ausgesprochen.
Ah, okay.
Das ist das andere, was ich so ein bisschen schade dran finde.
Ja, ich finde, der Film hat das dadurch, dass es auch so diesen humoristischen Glitter-Bravo-Starschnitt-Look hatte, das wirkte halt einfach wie so dieses typische, das alte Ehepaar, das seit 100 Jahren im Wald lebt.
Und ansonsten ist es halt genau das.
Beeft. Ja, okay.
Es ist halt so witzig, weißt du, wir waren in der 10. Klasse, beziehungsweise war noch eine 11. Klasse dabei, ich war 16 oder sowas, und dann siehst du diesen Film und wie du schon meintest, das Stück hat einfach einen extrem erotischen Unterton. Hm. Wir haben das im Stück auf 12 gedreht. Also die erste Szene war tatsächlich, wie man diesen Betrug gesehen hat. Das haben wir eingebaut und alles. Und wir hatten auch die Kontrolle über die Musik und alles. Und die Pause in dem Stück ist, wenn Zettel mit Titania schläft.
Mhm.
Und da haben wir Sexual Healing und sowas eingeschmissen und sowas. Es war super lustig. Das war eine großartige Zeit. Das Absurde war, einer meiner Lehrer aus dem Politik Kurs, der hat sich gerade um einen Austauschlehrer gekümmert. Der kam irgendwie aus, ich glaube, Kenia war es.
Mhm.
Und da kam so, wir haben ihn dann gefragt und wie hat es ihm gefallen? Naja, er war ein bisschen verwirrt von den ganzen Sexanspielungen. Aber es ist ja nun mal leider so. Also was heißt leider?
Es ist ja nun mal so. Es ist halt leider so, dass die dann bald immer ficken.
Die sind die gesamte Zeit am Rumbumsen.
Knattern.
Und ja. Beziehungsweise sie wollen es die ganze Zeit. Ja. Und das Absurdeste ist ja tatsächlich, wenn sie aus dem Wald aufwachen, und alle vier sind einfach halt nackt und liegen da einfach irgendwo rum.
Ja.
Das ist so geil.
Ja.
Nein, und ich liebe das einfach.
Halbnackt rumliegen liebst du.
Das ist geil. ich liebe dieses ganze Traumding, dieses Feenwesen. Zetteln mit Eselsohren ist einfach der Shit. Und witzigerweise, du fandest das am witzigsten. Ich finde, am Ende zieht sich der Film tierisch. Weil dann ist halt, aber das liegt halt daran, dieser Hauptkonflikt mit, jetzt versuche ich es, Demetrius, Hermia, Helena, Lysander.
Boom.
Nailed it. Das Ding ist halt durch.
Ja.
Und dann sagen sie, wir haben alle eine Hochzeit, cool. Und dann kommt noch dieses Stück. Und das mag daran liegen, dass wir das damals sehr kurz gehalten haben.
Mhm.
Ich bin die Wand, durch die küssen sie sich.
Ja, genau.
Aber im Film sind es ja noch mal irgendwie 20 Minuten oder so. Es geht ja noch mal 15, richtig.
Ja.
Aber es geht ja noch mal lang.
Ja.
Und da war ich ein bisschen verwirrt. Aber
okay.
Ich lieb's. Gerade weil es halt doch so originalgetreu ist.
Mhm.
Und deswegen ist es einfach, ich finde das richtig geil.
Ja.
Aber das ist dann halt so eine Sache, da habe ich dann einen persönlichen Bezug zu.
Ja, klar, verstehe ich auch vollkommen. Klar.
Aber gerade diese Flashbacks, die das ausgelöst hat, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das alles noch im Kopf habe. Und ich wusste noch genau, hier ist mein Einsatz und hier haben wir irgendwas abgeändert.
Ja, das ist so ein Theaterstück einproben. Das ist ja nun mal wirklich, das musst du dir einbrennen. So. Ja, dann kann ich mir vorstellen, das bleibt halt irgendwo im Hintergedächtnis, ist es gespeichert. Ja.
Einfach eine gute Zeit.
Ja.
Wir hatten zum Beispiel alle die den Kurs einfach nur gewählt haben, um easy Punkte zu bekommen, die haben wir alle in die Handwerkergruppe gesteckt. Und dann war das halt aber auch noch irgendwie ganz witzig.
Ja.
Ich wollte ja ursprünglich den Puck spielen. Ich hatte mir das durchgelesen, das Stück, und Puck ist einfach mega. Und aber naja, ich war dann einer der Liebenden, was für den 16-jährigen Matze, der ja noch nicht so viel Erfahrung auf dem Bereich hatte, war ein bisschen verwirrend. Aber es ist dann halt
was machst du da Einsatz? Liebe jetzt? Und so, yo.
Oh, und wir hatten das dann so ein bisschen draus gelesen, dass der Demetrius, also die Christian Bale-Figur, sich immer so ein bisschen aufspielt und so ein bisschen aufmuckt. Und einfach der ist, der auch mehr auf Konfrontation aus ist.
Mhm.
Und dann waren wir in einem Kostümverleih und haben einen Bodysuit gefunden, der halt nur aus Packs bestand, also nur aus Muskeln. Und den haben wir mal, den meinen Freund angezogen, der einfach wirklich ein halbes Hemd ist. Also der kann keine Muskeln aufbauen, weil er einfach mega dünn ist.
Ja.
Und dann hattest du halt die dünnen Beine, den dünnen Hals und den Kopf, aber so einen mega aufgepumpten Oberkörper. So, so. Und so einen Kram haben wir damit halt gemacht. Das war super. Das war der Hammer.
Das klingt sehr lustig.
Ja.
Aber dann kann ich es natürlich auch verstehen, wenn man da natürlich einen persönlichen Bezug irgendwie noch mehr zu hat, ja. Aber gut, aber trotzdem kann man ja sagen dann, wer den Film nicht kennt und vielleicht dann eben wirklich ja mit Shakespeare bewandert vielleicht ist, kann ja vielleicht auf jeden Fall doch mal einen Blick riskieren, auf jeden Fall.
Generell, also wer jetzt nicht das Problem hat, dass die Dialoge...
Wer nicht meine Probleme hat.
Ja, also die Dialoge sind halt dann, oh Hermia, welchen Weg wählst du? Anstatt, wohin gehst du, Digga?
Ja, das, ja, aber ja? Das war ja gerade noch sehr seicht. Also gibt's auch noch ein paar, gibt's schon noch andere Dialoge.
Ja, es sind halt sehr verquere Dialoge.
Ja.
Und halt auch, das ist, ich fand Helena im Stück alleine auch schon so nervig, aber die hat halt innerhalb von kürzester Zeit zwei sehr, sehr, sehr lange Monologe. Mhm. Das ist halt auch echt ein bisschen anstrengend. Aber mein Gott.
Genau, es gibt, also es gibt durchaus relativ viele Monologe auch zwischendurch, wenn mal irgendwer im Regen steht und sich erstmal 3 Minuten den Himmel anredet. Und
ja. Aber es ist halt.
Ja, wie gesagt, muss man
ist,
mögen.
Es ist sehr viel Theater. Das,
ja,
gebe ich ihm. Aber trotzdem, wer dafür so vielleicht so ein bisschen Interesse hat oder sich auch einfach mal was komplett anderes angucken möchte, den gibt es bei Prime. Die Qualität ist nicht die beste, mein Gott. Aber
ey, mein 4K-Fernseher hat geweint.
Dein, wie viel, 62?
75.
Ja, stimmt, fast.
Naja, wie du schriebst ja schon, ich hatte es ja geschrieben, du schriebst ja, es gibt, glaube ich, gar keinen. Gibt es eine Blu-ray überhaupt?
Wüsste ich nicht,
ja, okay. Tatsächlich. Ja. Auf Prime ist er gerade auf jeden Fall drin, für Umme, also, ja.
Dafür kann man es mal auf
dafür
jeden Fall
kann man mal versuchen. Kann man es versuchen zumindest, ja.
Kommen wir zu was ganz anderem. Dynamite! Ich habe von dir bekommen Black Dynamite.
Mhm.
Von und mit Michael J. White als Black Dynamite, als baddester Motherfucker ever. Worum geht es in diesem Film? Ich möchte es einmal von der Blu-ray vorlesen.
Verlesen.
Weil du hast es, du hast mir die Blu-ray gegeben.
Ich habe die ganze Folge so in scheiß Theaterreimen sprechen müssen. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch in 3 Wochen nicht merken können.
Hört mal, ihr Träumer. Hier kommt satt ein brandneuer Film in unsere Stadt. Also liftet eure Ärsche und nichts wie hin. So abgefahrene Typen sind lange nicht mehr über die Leinwand geflimmert.
Mein Mann, Black Dynamite.
Der ist super cool und kann Kung Fu. Für seinen Schlitten hat er 5000 abgedrückt und für die Kluft ein Huni.
Sie sind so anständig.
Da ist was Wahres dran.
Und wenn's um die Ladies geht, macht ihm keiner was vor.
Lassen Sie mich raten. Sie sind ein Typ, der mit einem Blick und mit einem Grinsen versucht, die Frauen zu erobern. Und wo bleibt das Lächeln?
Das ist mein Lächeln.
Nachdem The Man seinen Bruder getötet hat, ist der Ex-CIA-Agent und Vietnam-Veteran Black Dynamite stinksauer. Als der Obergangster noch dazu gepanschten Mordlicker vertreibt und Smack an die Kinder der Straßen vercheckt, platzt ihm endgültig die Hasskrawatte. Und das heißt bei Black Dynamite absolut nichts Gutes. Er beschließt, kräftig aufzuräumen, und Black Dynamite wäre nicht Black Dynamite, wenn er das nicht mit seinem perfekten Kung-Fu und aller Waffengewalt regeln würde. Dabei deckt er eine Verschwörung unvorstellbaren Ausmaßes auf, der nur Black Dynamite gewachsen sein kann. Ein echter Held, der Beschützer der Straße, ein schwarzer Ritter. Klar, dass ihm auch die Frauen scharenweise zu Füße liegen.
Dynamite.
Dynamite.
Wenn du ein Trinkspiel mit dem Film machst und du trinkst jedes Mal, wenn jemand sagt Dynamite oder Black Dynamite, dann bist du nach 20 Minuten tot.
Mindestens.
Ja.
Hatte ich dir das auch erzählt? Es gibt bei YouTube ein großartiges Video. Herr der Ringe, die Gefährten, Extended Version. Immer wenn sie Ring sagen, wird's schneller.
Hast du mir erzählt, habe ich aber nicht gesehen.
Ja. Ist 8 Minuten und nach 7 Minuten sind sie immer noch im Beutelsend. Das ist super krass. Und es ist auch so ungefähr der Punkt, an dem dann der Ton aufhört, weil es einfach zu absurd wird.
Geil.
Super. Ja, Black Dynamite, was habe ich erwartet? Es ist tatsächlich meine erste Berührung mit Blaxploitation.
Mhm.
Und dementsprechend habe ich so ein bisschen erwartet, dass ich Witze verstehe, weil ich weiß, wie Filme funktionieren. Aber dass mir vielleicht auch Sachen entgehen werden. Weil es ist halt, das wusste ich auch vorher, es ist halt eine Parodie, wäre vielleicht zu viel, sondern so eine sehr lustige Liebeserklärung an das ganze Genre.
Ja.
Das hatte ich so ein bisschen erwartet und habe ich das denn bekommen? Schon. Irgendwie, der ganze Anfang ist super absurd, weil da merkt man so richtig, okay, ey, dieser Film, ich weiß schon, worauf ich mich jetzt die nächste Zeit einlasse. Man sieht den Mord an seinem Bruder und das Erste, was man von Black Dynamite sieht, ist, wie er drei Frauen gleichzeitig befriedigt. Und im nächsten Schnitt sind noch drei weitere Frauen in diesem Bett. Weil er einfach
viel beschäftigt ist.
Ja, er ist Black Dynamite. Das muss man sagen, ey, Michael J. White, Alter, ist er ripped. Also da habe ich nicht schlecht gestaunt. Ja, und der Film ist wirklich, wirklich eine Liebeserklärung an diese ganzen 70er Sachen. Wer sich damit so ein bisschen beschäftigen möchte, ist jetzt kürzlich bei Netflix gestartet. Dolomite Is My Name mit Eddie Murphy. Ich habe noch nicht geschafft, den zu schauen. Ich wollte eigentlich ein Double Feature machen. Aber der soll sehr, sehr gut sein.
Ja, habe ich auch nicht gesehen, da freue ich mich auch drauf, ja.
Dieses ganze 70s-Feeling nimmt er super auf. Der Film wurde auf, ich glaube, 16 mm gedreht und erst später halt digitalisiert mit Kodak-Kameras, die halt genau diesen Look einfangen. Mhm. Und der sieht halt auch einfach genauso aus wie damals. Es ist super witzig. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil ich hatte das Gefühl, dass dadurch vielleicht auch diese Absurdität einfach noch mal gesteigert wird. Und ich finde, ich habe recht behalten.
Ich gucke den tatsächlich auch lieber in Deutsch.
Weil ich glaube, wenn man den auf Englisch guckt, kriegt man viel nicht mit. Ich glaube, da ist sehr viel Slang dabei.
Sehr viel Slang, ja. Also Untertiteln geht es dann wiederum. Aber ich finde, die deutsche Synchro ist auch super. Die haben die Wortwitze auch sehr, sehr gut umgemodelt, sage ich mal.
Das glaube ich.
Das funktioniert trotzdem, ja.
Was mich letzten Endes so ein bisschen gestört hat, was aber auch einfach gewollt ist, ist das Fehlen eines kohärenten Handlungsstranges. Weil der Film springt. Er ist hier, er ist da und auf einmal, oh, es geht gar nicht mehr darum, sondern hey, auf einmal sind wir auf Kung Fu Island. Das ist der Punkt, an dem ich so da saß und mir dachte, habe ich gerade irgendwie 5 Minuten verschlafen? Ist irgendwas gerade passiert, was ich nicht mitbekommen habe?
Naja, darf man sich nicht immer so auf den stringenten, wie man es kennt, Null. So Storyverlauf verlassen. Das ist schon Null. Sehr absurd dann, ja.
Aber dadurch wirkt der Film halt recht lang.
Ja, das stimmt.
Der hat seine Länge. 1,40, aber es kommt einem irgendwie länger vor, weil man immer das Gefühl hat, wo zur Hölle sind wir jetzt? Aber es gibt so ein paar Sachen, die sind mir gar nicht aufgefallen, die habe ich jetzt nachgelesen. Zum Beispiel, dass manche Schauspieler die Regieanweisungen vorlesen. Das ist zum Beispiel, wenn sie in dem einen Lagerhaus sind, da sagt der eine sowas wie, die Lageristen drehen sich um.
Und ach so, ja. Ja, stimmt. Ja.
Und sowas kommt halt in diesem Film vor. Und ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Details mir entgangen sind. Einfach, weil ich nicht so viel Ahnung von der Materie habe. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade einfach. Aber trotzdem ist der Film spaßig. Der hat unfassbar lustige Gags. Zum Beispiel, wenn er das erste Mal Kung-Fu einsetzt und die Leute da einfach alle kaputt macht. Super. Generell, die Kampfdinger sind gar nicht so kacke.
Das stimmt.
Also, die sind erstaunlich, ja, doch ziemlich gut produziert. Dafür, dass es halt immer so 2 oder 3 Schläge sind.
Genau, also es ist ja auch absichtlich auf natürlich getrashed, ne?
Ja, klar.
Ja.
Es soll scheiße sein.
Ja, aber gut scheiße.
Ja, wo halt andere Filme wie, jetzt einfach, weil es hinter mir gerade steht bei dir, so ein Sharknado oder sowas, die sind halt scheiße.
Ja.
Und sie haben erst später so diesen, guck mal, wie lustig wir sind, haha, reingenommen. Aber der Film ist halt gleichzeitig eine Verarschung und aber halt hat Respekt vor dem, was da in den 70ern los war.
Genau.
Und das ist halt ein schmaler Grat, den der Film aber meistens sehr, sehr gut hinbekommt. Am meisten gelacht habe ich im Waisenhaus. Das ist so übel. Ey, hast du ein bisschen Smack für mich, Digga? Nein, die Waisen. Ich war auch mal weise. Ist halt so null interessant und null wichtig. Aber hey, wir bringen es noch mal rein. Es ist halt wirklich mehr eine Aneinanderreihung von Szenen als ein durchgängiger Film. Zum Beispiel, was man am Anfang vermutet, dieser große Drogenboss, der seinen Bruder umgebracht hat, der wird auch immer so als Antagonist aufgebaut. Und dann wird er einfach in der Montage einfach so, ja, jetzt ist er tot.
Ja, dann geht's aufs andere.
Hä?
Ja.
Super weird.
Das große Geheimnis wird natürlich in einer super tollen, zugeben sehr langen Szene. Aber wie sie quasi das Geheimnis,
deiner ist super.
Wie das Geheimnis aufdecken, ist halt leider unfassbar lustig.
Ja, aber da auch so das Ding, Es ist ja noch nicht mal das große Geheimnis, weil danach kommen ja noch mal zwei ganz große Geheimnisse.
Ja, stimmt, das denke ich nochmal weiter. Ja.
Da hätte ich es halt, vielleicht hätte ich es besser gefunden, wenn man da halt das Ganze vielleicht ein bisschen gestreamliner hätte. Aber auf der anderen Seite, ich gehe stark davon aus, es war damals einfach nicht so.
Ja.
Und dann muss man das nur so machen.
Ja, es ist ja auch dieses, du musst es immer noch mal toppen.
Ja, genau das ist es halt.
Ja.
Und das machen sie, weil am Ende wird es sehr...
Da wird es richtig obskur.
Ja.
Da wird es fast schon Schläferz so. So die letzten 15, 20 Minuten sind richtig... Das können aus jedem Trash-Film der letzten 40 Jahre stammen. Diese irgendeine Insel, Ninjas, dies, das.
Aber auch diese letzte Einstellung mit... darf ich spoilen? Der Frau des Präsidenten.
Ach so, ja, ja.
Also,
ja.
Was?
Ja.
Super, super merkwürdig einfach. Ja. Und ich habe Mangas gelesen, in dem man durch Mahjong die Weltherrschaft erlangt und Hitler mega Mahjong-Spieler ist. Und ich finde Black Dynamite irgendwo noch absurder.
Das sagt einiges.
Es ist, auch die Namen sind alle so geil. Chicago Wind, Black Dynamite, es ist super cool.
Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht kein kohärentes Schwachsinnsuniversum sich zusammenbaut. Also es hat alles seinen Platz, wo es hin soll schon.
Und zwischendurch hat man einfach mal eine 5 Minuten lange Szene, wo Zuhälter darüber reden, ob sie jetzt weiter Drogen verkaufen. Dann kommt Black Dynamite, okay, wir machen es nicht mehr. Nice. Er ist halt einfach der baddest Motherfucker on Earth. Mit seinen Nunchakos und wir haben extra deine Kette geölt.
Oder mit dem Bären. Der alte Vietnam-Trick.
Ja. Er ist natürlich auch Vietnam-Veteran und Ex-CIA-Agent, der nicht mehr seine Lizenz zum Töten hatte.
Er ist alles.
Er
möchte vor allem nicht beim Kung-Fu gestört werden.
Nee, das kann ich aber auch verstehen.
Ja.
Ist er auch Zuhälter?
Vor allem wie er in den Trainingskämpfen einfach die Leute das Genick bricht. Reihenweise. Deine Kritikpunkte verstehe ich alle, sehe ich tatsächlich auch so. Mein größter ist immer wirklich, er ist zu lang. Er fühlt sich auch länger an, als er ist tatsächlich. Das stimmt. Aber es sind immer die gleichen Szenen, wo ich wirklich, da liege ich auf dem Boden. Da könnte ich wirklich heulen vor Lachen. Das ist einfach.
Der Film hat tatsächlich auch, das habe ich bei Wikipedia gelesen, Szenen aus 70er-Jahre-Serien reingeschnitten.
Ja.
So aus Dreieck für Charlie. So, ich gehe mal stark davon aus, dass zum Beispiel das Auto, was einen Hang runterrollt, was zweimal vorkommt.
Ja, dieselbe Szene. Ja.
Was auch einfach so geil ist, weißt du, ein Auto kommt von der Straße ab und das Erste, was es tut, ist explodieren.
Ja, natürlich. Aber ich glaube halt, also das sind ja auch solche Sachen jetzt auch da, ohne jetzt auch wirklich der Experte in dem Genre, im Untergenre, in dem Subgenre zu sein. Aber das sind ja so Sachen, die hat man früher ja wirklich regelmäßig gemacht. Dieses typische, wir haben nicht viel Kohle, wir brauchen Stock-Footage, wo fliegt denn irgendein Auto mal Abhang runter, das nehmen wir jetzt einfach 5-mal, fertig.
Aber genau das ist halt so das Ding. Mit mehr Kenntnis über das Thema hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß gehabt. Hm. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so verkehrt, Dolomite vorher einmal zu gucken. Und dann hat man halt, glaube ich,
dann kann man noch besser einschätzen, worüber der Film sich lustig macht.
Ja.
Ja.
Das Ganze, ich habe wirklich am meisten über das Waisenhaus gelacht.
Das ist wirklich gut, ja. Das ist eine sehr gute Szene.
Es ist ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte durchaus meinen Spaß. Ich habe auch so als Vergleich, weil wir hatten jetzt in kürzerer Zeit durchaus viele Parodien. Ich hatte, glaube ich, mehr Spaß als mit OSS 117. Aber trotzdem, so ganz gecatcht hat er mich dann am Ende doch nicht irgendwie.
Okay.
Das finde ich ein bisschen schade. Weil, aber es ist halt genau dieses Ding. Ich weiß, worüber er sich lustig macht. Ich sehe das auch. Aber so aus ganzem Herzen darüber dann lachen war immer ein bisschen schwierig.
Okay.
No?
Ja, legit. Verstehe ich. Wie gesagt, mein Kritikpunkt ist tatsächlich, dass er wirklich einfach hinten raus definitiv zu lang ist. Das sehe ich halt auch so.
Die Mucke ist der Hammer.
Soundtrack ist klasse.
Dieses ganze 70er Jahre.
Das ist halt, also Look und Feel und Sound sind alles on top. Das ist, da gibt's gar nichts. Das fühlt sich wirklich, wie du sagst. Das sieht aus und hört sich an, als ob du einen Film aus den 70ern guckst. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht.
Das Witzigste an der Entstehungsgeschichte ist echt, dass es einen Trailer dazu gab, bevor der Film überhaupt produziert wurde.
Ja.
Weil sie über den Trailer dann halt den Film verkauft
haben. Ja, genau. Ja.
Mega.
Das gab es ja mittlerweile schon einige Male. Und laut aktuellen Gerüchten ist Teil 2 in der Mache.
Seit 2012 tatsächlich.
Ja, es gab ja ein Update nochmal.
Ah, okay.
Es gab ja ein Update. Hat Wyatt selber nochmal auf Twitter gepostet auch, dass sie nach wie vor dran arbeiten. hoffe sehr, dass der passiert, dass der wirklich auch letztendlich passiert.
Nee, wunderbar. Also, wie gesagt, kann man sich definitiv mal geben. Man sollte halt damit leben, dass es vielleicht ist es auch einfach ein perfekter Film für so Generation YouTube, Jumpcut-mäßig und ach, irgendwie Logik.
Egal, Hauptsache Szenen.
Ja, genau.
Die rocken, ja. Ja, schon. Und auf jeden Fall, der Humor ist ja trotzdem sehr speziell im Endeffekt. Also der ist ja trotzdem, es ist jetzt kein Karlauer Humor oder irgendwie Slapstick, sondern es ist ja schon sehr, man muss schon dieses so Klischee torpedierender Humor und auch schon ein bisschen Situationskomik.
Man muss auch schon so ein bisschen, wo du es gerade gesagt hast, es geht wirklich so in die Richtung Schläferz-Humor.
Ja, schon so ein bisschen. Also du musst schon da hängt auch absichtlich einfach mal ein Mikro irgendwie plötzlich im Bild und darüber musst du lachen können. So. Das ist teilweise der Humor so.
Ja, und wo
dieser
Michael White dann auch einfach so hinguckt, so.
Genau. Verdammt. Dieser imperfekte Humor so einfach so.
Genau. Ja. Und aber wer damit Spaß hat, kann sich Black Dynamite definitiv mal gönnen. Willst du zuerst meinen Film haben?
Ja, her damit.
Ich war echt verwundert, dass du ihn nicht kanntest. Oder dass generell bei Letterboxd den irgendwie nur 9 Leute oder so gesehen haben.
Oh Gott.
Also zumindest aus meiner Freundesliste.
Ach so, ich hatte insgesamt.
Nein.
Ich dachte, das kommt jetzt.
Das gab es, ich weiß nicht, wer das bei Twitter mal so rumgefragt hatte. Der Film, den am wenigsten Leute gesehen haben aus deiner Letterboxd-Liste. Mhm. Bei mir war es der ZDF-Fernsehfilm Die Flut ist pünktlich.
Also den du kennst?
Den ich gesehen habe, ja.
Ja, okay.
Ich glaube, den hatten auf Letterboxd nur 2 oder 3 andere Leute gelockt.
Weiß ich gar nicht. Ich hatte schon mal so 1, 2 Sachen, wo ganz viele Leute gesehen haben, aber ich weiß jetzt gerade aktuell nicht.
Du kriegst Genre von mir.
Oha.
Aus den 80ern.
Oha.
Also, wenn ich mich nicht irre.
Oha.
Und mit einem doch sehr, 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 sehr bekannten Autor in der Vorlage.
Ich hoffe, es ist nichts, was ich aus Versehen nicht gelockt habe, aber ja. Ich habe den sogar hier.
Ach komm!
Auf Blu-ray. Ich habe ihn aber tatsächlich, also ich habe ihn nicht gelockt, ich habe ihn gesehen, aber als Kind. Und ich kann mich halt nicht dran erinnern.
Ja, nee.
Ich kann mich halt nur so an ein, zwei kleine kurze Szenen erinnern, so Ausschnitte mit dem Troll und sowas irgendwie.
Nehmen wir mal mit.
Ne? Also es ist so ein typischer Film, den ich halt nur mal so mit, keine Ahnung, mit 8, 9, 10 Jahren im Fernsehen gesehen habe, danach Schiss hatte und nie mehr sehen wollte. Und seitdem eben nie mehr gesichtet, steht hier wieder im Regal, aber auch eben ungeguckt. Und ja, nee, perfekt. Ich gucke Stephen Kings Katzenauge. Freue ich mich. Jetzt habe ich echt einen Grund, endlich zu gucken. Also kannst auch gerne das hier mitnehmen, die Disc. Ja, nee, cool, freue ich mich wirklich drauf. Ich habe ihn, wie gesagt, ich habe ihn wirklich nur mal als kleiner Bub mal illegalerweise hier nachts im Free-TV mal irgendwo reingesappt und hatte tierisch Schiss und kann mich echt nur, wie gesagt, ich kann mich eigentlich fast nur an diesen Troll, der aus dem Boot da ist, ne, dieser Türtroll da, dieser kleine, ne, der nachts dem Kind die Seele saugen will, ist es so?
Guckst dir an.
Ne? Aber ist doch so, oder? Den gibt's doch, diesen Troll.
Ja, ja.
Ja, also den kann ich mir erinnern, ansonsten weiß ich von dem Film wirklich gar nichts mehr. Und deswegen gilt er natürlich für mich auch als ungesehen, ist ja einfach auch so. Cool, freue mich.
Musst du zum Regal gehen.
Ich lege ihn ab, ohne Krach zu machen. Ich muss auch zum Regal gehen.
Währenddessen nehme ich mir noch ein Campshot.
Mats unterhält euch, indem er jetzt kaut.
Tatsächlich, so meine ersten Berührungen mit Podcasts ging ja auch so in die Richtung, also beziehungsweise, da haben die Leute auch relativ viel am Mikrofon gegessen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich habe damit keine Probleme. Schmatzen ist natürlich, muss nicht sein. Aber wenn man irgendwo was rascheln hört oder so, gibt es ja tatsächlich Leute, die einfach komplett ausrasten deswegen. Mein Gott, gerade in solchen, in Anführungszeichen, Studioaufnahmesituationen finde ich das jetzt nicht schlimm.
Also, bevor man einen Shitstorm bekommen, weil er gegessen hat. Mal gucken, was bei uns passiert.
Wir haben allerdings da auch.
Fällt dir ein Spekulat, der seinen Rucksack verschreckt.
Verdammte Axt. Gibt's einen neuen, wird nochmal geraschelt.
So. Ich hoffe, du kennst ihn noch nicht, dann haben wir nächstes Mal. Ach, ich sollte vielleicht erst reden, wenn ich vom Mikro sitze, dann wird das besser. Ich hoffe, du kennst ihn noch nicht und dann haben wir nächstes Mal zweimal Genre, aber ich hatte ihn mir schon rausgesucht und ich will einfach, dass du ihn siehst, falls du ihn nicht kennst, ansonsten gehe ich aber nochmal zum Regal.
Na, ich kenne ihn nicht.
Oh Mann. So, jetzt kriegst du endlich auch mal wieder alles auf den Deckel.
Eieiei.
Du darfst abtauchen in Peter Jacksons Frühwerke.
Vom Regisseur von Braindead und Herr der Ringe. Ein Slapstick-Film der neuen Generation. Bad Taste. Yep. Ach, die, das wird toll.
Peter Jackson hat die Alien-Masken übrigens selber in seinem Backofen gebacken. Die bestehen aus irgendwelchem Essenszeug. Ich weiß gar nicht, was genau er reingepanscht hat. Hat sie sich im Ofen gebrannt, weil er so wenig Budget hatte. Das ist ein toller Film. Wenn ihr mir das Gesicht gerade sehen könntet, dann würde es Bände sprechen.
Ja, ich Er ist auf meiner Liste.
Ich hatte erst was anderes, aber nachdem du mir gestern Sommernachtstraum sehen musst, nachdem ich Sommernachtstraum gesehen habe, war mir klar, du musst jetzt auch nochmal ran. Tut mir auch in dem Sinne leid, dass es eine Genre-Episode wird, aber immerhin passt es thematisch immer wieder.
Wobei ich glaube, Bad Taste ist doch ein bisschen mehr Genre als Katzenauge. Weil da wirst du wahrscheinlich sehr schnell merken, der ist nicht gruselig.
Okay. Ja, wahrscheinlich als Kind mehr Schiss gehabt als natürlich heute. Aber.
Astro Laserdisc. Ungeschnitten.
Ja, gute alte deutsche Produktion natürlich. Also nicht der Film, sondern die Disc. Mhm. Gab's ja früher nicht anders alles.
Naja, stimmt. Auf der Disc steht einfach fett unter dem Titel Copyright Warning. So ein fetten Game.
Bei Astro wusste auch eh nie jemand, ob die jetzt die Rechte hatten oder nicht. Angeblich ist es kein Bootleg, niemand weiß es so richtig. Das ist wie früher hier Laser Paradise und Red Edition und so. Das war immer Ratespiel. Ist es real? Haben sie die Rechte? Haben sie nicht? Egal, Hauptsache man kriegt den Film irgendwo uncut. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich nicht. Nein, es ist halt, wenn ich schon über Herr der Ringe geredet habe, muss man auch einfach mal ein bisschen mit Peter Jackson sich einlassen.
Ja, geht's dir schön, ist okay.
Ich glaube, auf den Rasenmäher-Zombie-Splatter-Film hätte ich mehr Bock gehabt. Aber schauen wir mal.
Der steht ja auf deiner Liste.
Ja, eben.
Ja.
Nun gut.
Ich meine, es ist ja wie immer, ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, ist Bad Taste noch indiziert? Das muss ich wirklich überleben gerade. Ich glaube, der ist runter mittlerweile. Ich guck noch mal nach. Aber wir machen natürlich keine Werbung hier für Filme. Wir sprechen nur in völlig analytisch, journalistischer Sicht darüber.
Genau. Penis.
Mich dünkt, es sei ein Penis, heißt das in dieser Episode.
Nein, die Episode hat leider einen anderen Titel, aber der Titel wäre gut gewesen. Weil
mich dünkt, das ist ein Penis.
Ja, Black Dynamite ist ja auch die gesamte Zeit
Frauen. Anaconda Mordlick.
Das habe ich ganz vergessen. Der Film fängt mit einer Werbung an. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
Ja, einer 70s-Werbung.
Nun gut, haben wir es für heute.
Müssen wir irgendwas ankündigen? Ich glaube nicht.
Nö.
Twitter checken für Namen voten natürlich.
Sisi.
Und ansonsten, ja, wenn ihr uns schreiben wollt, postet at schaubefehl.de, falls ihr meckern wollt über unsere Camschen Minis oder uns sagen wollt, was wir uns angucken sollen, worauf wir nicht hören, außer wir machen eine Community-Folge, das dauert noch ein bisschen. Und ansonsten, gibt's nächstes Mal Katzen und Aliens. Katzen und Aliens, zack, Name steht, ihr votet.
Nehme ich aber mit auf. Alles klar.
Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Und eine Runde rückwärts. Ah, jetzt was anderes.
Bis dann. Tschüss.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
A hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning, yes, sir.